Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen mit diesen Themen. Wahlen in den Niederlanden. Der bisherige Regierungschef muss abtreten, aber wer das Ruder übernehmen kann, ist noch unklar. Schärfere Sanktionen gegen Iran. US-Präsident Obama klopft sich auf die Schulter, doch viele bezweifeln, dass sich dadurch etwas ändert am iranischen Atomprogramm. Und Lobbying für den Staatsvertrag. Economie Suisse will dem UBS-Vertrag zum Durchbruch verhelfen und knöpft sich die SVP-Nationalräte vor. Guten Morgen, im Studio sind Philipp Chapuis und Kurt Grünenfelder mit den Nachrichten.
Bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden sind die bisher regierenden Christdemokraten von Premierminister Jan-Peter Balkenende die großen Verlierer. Beinahe die Hälfte ihrer bisher 41 Sitze verloren sie und wurden noch viertstärkste Partei. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt die Liberale Partei für Demokratie und Freiheit knapp vor der sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Die rechtspopulistische Partei für die Freiheit wird drittstärkste Partei. Im UNO-Sicherheitsrat sind neue Sanktionen gegen Iran beschlossen worden. Sie verbieten es, dem Land Technologie zu verkaufen, die zum Bau von Raketen gebraucht werden könnte. Außerdem wird der Außenhandel Irans eingeschränkt. Der iranische Präsident Ahmadinejad reagierte mit abschätzigen Worten auf die neuen Sanktionen. Das portugiesische Parlament hat den Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst zugestimmt. Damit werden nun im Land die Steuern erhöht und die staatlichen Löhne gesenkt. Die Regierung will mit der Maßnahme 2 Milliarden Euro einsparen und das Staatsdefizit senken. In Japan ist die Wirtschaft im ersten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandprodukt stieg um 1,2%. Frühere Berechnungen waren von einem etwas geringeren Wachstum ausgegangen. Die EU schränkt den Fang von rotem Thunfisch im Mittelmeer und im Atlantik ein. Große Fischerboote dürften ihn nicht mehr jagen, weil sie bereits mehr Thun gefangen haben, als ihnen fürs ganze Jahr zugestanden wurde. Der rote Thunfisch, auch bekannt als Blauflossenthun, ist vor allem bei Sushi-Liebhabern beliebt. Große Ehre für einen Wissenschaftler der ETH Lausanne. Der Chemiker Michael Grätzl erhält den sogenannten Millennium-Technologiepreis, wohl den begehrtesten Technologiepreis der Welt. Grätzl wird geehrt für seine Arbeit auf dem Gebiet der Solarzellen. Die Zellen, die er entwickelt hat, sind günstiger als andere und arbeiten auch bei schwachem Licht gut. Wenige Tage nach der Aufregung in Zürich wegen einer entlaufenen Elefantin, nun auch Aufregung in Wettingen. Das Elefantenweibchen Sabu ist erneut aus den Gehegen des Zirkus Knie ausgebrochen. Laut regionalen Medienberichten konnte Sabu am Abend schließlich an einem Traktor gekettet und in den Zirkus zurückgebracht werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.899 Punkten, das ist ein Minus von 0,4%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.486 Punkten, plus 0,5%. Der Dollar wird zu einem Franken 14,44 gehandelt, der Euro zu einem Franken 37,80 beziehungsweise zu einem Dollar 20,42. Die Wetterprognosen. Im Norden gibt es zunächst noch Wolkenfelder. Sonst ist es meist sonnig bei 30 Grad. Im Süden ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern bei 25 Grad.
Die Niederlande haben gewählt und das Land steht vor einem politischen Patt, zumindest nach den Wahlprognosen. Rechtsliberale und Sozialdemokraten liegen gemäß den Wählerbefragungen fast gleich auf mit 31 bzw. 30 Sitzen. Das absolute Mehr würde bei 76 liegen und davon sind beide Parteien weit entfernt. Ich habe mit unserer Korrespondentin Elsbeth Gucker gesprochen und sie gefragt, wer die Niederlande künftig regieren wird.
Ich denke, nach dem gestrigen Abend ist eigentlich nur etwas klar, nämlich dass es sehr, sehr unglaublich schwierig werden wird, eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden in den Niederlanden. Die beiden Größten, die Liberalen und die Sozialdemokraten, die trennt nur gerade ein Sitz, aber sie haben eigentlich beide im Wahlkampf angegeben, dass sie doch eher nicht zusammen regieren möchten. Rutte, der hatte den Wunsch nach einer rechten Koalition immer wieder geäußert. Er wird sich den nicht erfüllen können. Die Christdemokraten, die er dafür nötig hätte, für ein solches Bündnis, die wurden gestern Abend richtiggehend weggefegt. Der noch amtierende Premier Jan-Peter Balkenende, der hat denn auch schon bereits seinen Rücktritt erklärt. Mit anderen Worten, das Rennen ist nach wie vor völlig offen.
Angesichts der Wirtschaftskrise und des hohen Staatsdefizits wünschten sich die Niederländer eigentlich, das sagten die meisten vor den Wahlen zumindest, klare Verhältnisse. Auf dem Papier zumindest sieht es nicht so aus. Was nun?
Wenn der liberale Mark Rutte, wenn er definitiv der Größte bleibt, und ja, das wissen wir heute, spätestens aber morgen Freitag, dann muss er als Erster die Initiative nehmen für Koalitionsgespräche. Es ist gut möglich, dass er zuerst mit dem Islamgegner Geert Wilders Kontakt aufnimmt. Ich meine, er ist der größte Sieger dieser Parlamentswahlen. Rutte hatte gestern Abend auch noch im Fernsehen betont, er schließe keine Partei aus. Job Cohen von den Sozialdemokraten, der sagte gestern Abend, er werde mit Grünen und linksliberalen Sondierungsgespräche führen.
Der eigentliche Wahlsieger heißt Geert Wilders, Sie haben es gesagt. Der Rechtspopulist kommt mit seiner islamfeindlichen Partei für die Freiheit voraussichtlich auf 24 Sitze, gegenüber 9 Sitzen noch bei den letzten Parlamentswahlen vor 4 Jahren. Wie ist das zu erklären?
Die Wahlen zeigen vor allem auch, dass einmal mehr das Potenzial von Wilders unterschätzt wurde. Er sank in den Umfragen in den letzten Wochen immer weiter weg. Eigentlich noch ja anfangs dieser Woche wurden ihm 10 Sitze weniger vorausgesagt als die 24, die er jetzt nach vorläufigen Resultaten gemacht hat. Das Ergebnis zeigt aber auch, dass es in der Bevölkerung halt nach wie vor einen großen Unfrieden gibt, dass viele Menschen offensichtlich Vorbehalte haben gegenüber Zugewanderten. Ja, Wilders möchte ja bekanntlich die tolerante niederländische Immigrantenpolitik, Immigrationspolitik total umkrempeln und das scheint anzukommen.
Informationen von Elsbeth Kucker aus Amsterdam. Die Amerikaner sehen sich als die großen Sieger. US-Präsident Barack Obama spricht von einem Durchbruch und von den härtesten Sanktionen gegen den Iran überhaupt. Doch so einschneidend, wie ursprünglich von den USA geplant, sind auch die neuen Sanktionen nicht. Und in vielen Hauptstädten fallen die Reaktionen zurückhaltend aus. Sie zeigen vor allem eines: Vielerorts glaubt man nicht, dass die neuen Sanktionen als Lösung für das akute Problem um das iranische Atomprogramm taugen. Fredrik Steiger.
12 votos a favor, 2 votos en contra, una abstención.
Nach mehr als einjährigen zähen Diskussionen im UNO-Sicherheitsrat stand am Ende das Ergebnis fest. Für neue Iran-Sanktionen 12 Stimmen, darunter auch die UNO-Vetomächte Russland und China, die enge Verbindungen zum Iran haben. Dagegen 2 Stimmen, Brasilien und die Türkei, sowie eine Stimmenthaltung, Libanon. Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad hatte nur Hohn übrig für den Beschluss. Er sei ein benutztes Taschentuch, das in den Abfall gehöre. US-Präsident Barack Obama hingegen sprach von den schärfsten je gegen den Iran beschlossenen Sanktionen. Das trifft zwar zu, gründet aber darin, dass die bisherigen Sanktionen sehr milde waren. Auch die jetzigen sind längst nicht so einschneidend wie ursprünglich von den USA und den Europäern gewollt. Neu sind vor allem Verbote von Rüstungsexporten in den Iran, besonders von Raketen. Das erschwert es dem Land, Trägersysteme für seine mutmaßlich geplanten Atombomben zu bauen. Einen wirtschaftlichen Preis wiederum dürften die geplanten Kontrollen des Außenhandels haben, falls große Drehscheiben für Iran-Geschäfte wie Dubai nun wirklich strikt überwacht werden. Dennoch sind die neuen Sanktionen eher ein Signal der Ohnmacht als der Macht der Weltgemeinschaft. Brasiliens UNO-Botschafterin erklärte:
We do not see sanctions as an effective instrument in this case.
Ihr Land halte Sanktionen in diesem Fall für kein effizientes Mittel. Verhandlungen wären besser. Brasilien und die Türkei, die eben mit dem Iran ein Abkommen über die Urananreicherung im Ausland geschlossen haben, wurden aber total brüskiert, als es in Teheran sogleich hieß, man werde trotzdem Uran anreichern, auch weit höher, als für Kernkraftwerke nötig wäre. Die neuen Sanktionen schaden dem Iran, werden das Regime aber nicht in die Knie zwingen. Viele Regierungen sehen den UNO-Beschluss daher primär als Signal, den Iran doch noch an den Verhandlungstisch und dort zu Zugeständnissen zu zwingen. Doch die Chancen dafür stehen schlecht. Eine Lösung des Atomstreits ist, mit oder ohne Sanktionen, nicht in Sicht.
Fredrik Steiger. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse will dem Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den USA zum Durchbruch verhelfen. Im Visier hat sie dabei vor allem die SVP, die sich im Nationalrat gegen den Vertrag gestellt hat. Bei ihr will Economie Suisse alle Register ziehen. Bei der SP hingegen, die ebenfalls Nein sagt zum Vertrag, hat Economie Suisse alle Hoffnung aufgegeben. Pascal Krauthammer.
Lobbying ist für den Dachverband der Schweizer Wirtschaft Economie Suisse kein Fremdwort. Im Fall des Staatsvertrags mit den USA erreicht diese Form der Kontaktnahme aber eine neue Dimension.
In diesem Fall ist es einfach außergewöhnlich intensiv.
Bestätigt Economie Suisse Präsident Gerold Bührer.
Es ist einfach so, dass nicht nur ich persönlich, sondern selbstverständlich auch der Direktor unseres Verbandes und andere auf ihren Kanälen diese Aufgabe wahrnehmen.
Mit der SP haben seit dem Nein im Nationalrat aber keine Gespräche mehr stattgefunden, bestätigt Bührer.
Aufgrund der jüngsten, doch sehr eindeutigen Verlautbarungen seitens der SP ist dort das Chancenpotenzial für ein Jahr aus unserer Sicht eben doch sehr gering geworden.
Man konzentriere sich darum nun ganz auf die bürgerlichen Kräfte, so Bührer.
Und hier natürlich ist sicher der Fokus bei der SVP, das ist klar.
Beim gestrigen Fraktionsausflug der SVP war denn auch Economie Suisse gut vertreten, bestätigt SVP-Nationalrat Hans Keller.
Ich habe beobachtet, dass es Leute gibt von Economie Suisse, die auf dem Fraktionsausflug mit dabei sind, aus Tradition, denke ich. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie innerhalb dieses Anlasses versuchen, hier noch das eine oder andere Gespräch mit Mitgliedern der SVP zu führen.
Nach den bisherigen Gesprächen mit SVP-Vertretern ist Gerold Bührer auf jeden Fall vorsichtig optimistisch, dass die SVP oder Teile davon am Schluss einlenken und Ja sagen würden zum Staatsvertrag.
Der höchst dotierte Forschungspreis im Bereich Technologie geht in die Schweiz. Professor Michael Gretzel von der ETH Lausanne durfte am Abend in Helsinki den Millennium Technology Prize in Empfang nehmen. Er wurde ausgezeichnet für seine Entdeckung, wie stromerzeugende Solarzellen deutlich einfacher und billiger hergestellt werden können. Patrick Tschudin.
The receiver for the Millennium Technology Grand Prize 2010 is Professor Michael Gretzel.
Der mit 800.000 Euro weltweit am höchsten dotierte Technologiepreis geht damit an jenen Forscher, der von seiner Solarzelle sagen kann,
das ist die einzige Zelle, die die Photosynthese der Pflanzen nachmacht.
Die Photosynthese in den Pflanzen holt mit dem grünen Farbstoff, dem Chlorophyll, aus dem Sonnenlicht die Energie, mit der die Pflanze ihre Bestandteile aufbaut und schließlich wächst. Die nach Michael Grätzl benannte Grätzl-Zelle benutzt, wie die Photosynthese, einen Farbstoff, um die Energie des Lichtes anzuzapfen und in elektrischen Strom umzuwandeln. Die allermeisten heute gebräuchlichen Solarzellen nutzen dazu das Element Silizium. Die Grätzl-Zellen sind gegenüber den Siliziumzellen einfacher in der Bauweise, günstiger in der Herstellung und erlauben
zum Beispiel die Fensterscheiben, die Strom erzeugen.
Sagt Professor Michael Gretzler, er durfte am Abend den Millennium Technology Prize in Empfang nehmen. Zum Sport. Aufatmen bei der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Captain Alex Frey konnte trotz seiner Verletzung gestern im Training die Reise nach Südafrika antreten. Grund für eine Entwarnung ist das allerdings noch nicht. Rachel Mürit.
Alex Frey leidet an einer Verstauchung im rechten Sprunggelenk. Dazu kommt ein schmerzhafter Bluterguss. Im Moment wird der Stürmer im Flugzeug behandelt. Das sagte Teamarzt Kuno Wetzel vor der Abreise.
Also die Therapie ist sehr intensiv, das kann man während dem Flug sehr gut machen. Wir haben schon angefangen, medikamentöse, wie der therapeutisch jetzt betreut. Und ich glaube, der Flug, die paar Stunden Ruhe, die tun ihm eigentlich nur gut.
Wichtig ist, dass die Schmerzen schnellstmöglich zurückgehen. Erst dann kann Frey wieder richtig trainieren. Für Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld wäre es ein großer Verlust, wenn der Captain an der WM nicht auflaufen könnte.
Er ist ein wichtiger Mann für die Schweizer Nationalmannschaft. Er ist der Kapitän. Wenn man die Bilanz anschaut mit 40 Goal, ist das ein Wahnsinn, wenn er wird ausfallen. Und den kann man natürlich nicht gleichwertig ersetzen. Das ist selbstverständlich.
Und tatsächlich ist es noch nicht sicher, wann und ob Alex Frei spielen wird. Auf die Frage, ob es für das erste Spiel gegen Spanien am 16. Juni reicht, sagt Arzt Kuno Wetzel.
Ja, über das können wir jetzt keine Auskunft geben.
Und auch auf die Frage, wie lange normalerweise so eine Verletzung andauert, kann Wetzel nicht genau antworten.
Ja, das ist sehr, sehr schwierig, weil das ist sehr individuell und jetzt müssen wir zuerst Schmerzen wegbringen, dann können wir weiter sagen.
Soweit heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte an diesem Donnerstagmorgen ist Matthias Kündig, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.